Dieser Podcast wurde mit einem Sponsoring der Danube Private University unterstützt.
So, Zeit für Sonnenbrille, Zeit für Liegestuhl und Pause.
Ganz genau, wir gönnen uns eine kleine Sommerauszeit. Akkus aufladen, Ideen sammeln, Eis essen.
Aber, wir lassen euch natürlich nicht ganz allein, keine Sorge.
Jede Woche gibt's hier eine unserer Lieblingsfolgen aus dem Hörgang. Quasi das Best-of für alle, die damals vielleicht noch nicht dabei waren.
Oder die so begeistert waren, dass sie es noch einmal hören wollen.
Ab September sind wir dann wieder frisch, erholt und voller neuer Themen zurück.
Bis dahin, viel Spaß mit dieser Folge aus unserem Archiv. Sie hat uns besonders viel Spaß gemacht.
Schönen Sommer.
Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Wir werden immer älter, verbringen diese zusätzlichen Jahre aber nicht unbedingt bei guter Gesundheit. Der junge Molekularbiologe Slaven Stekovic rät dazu, rechtzeitig mit Muskelaufbautraining zu beginnen, am besten schon ab 30. Welche Tipps er noch auf Lager hat, um in den Club der 100-Jährigen aufgenommen zu werden, das verrät er mir und dem Chefredakteur der Ärztewoche Raul Massar im folgenden Interview.
Herr Dr. Stekovic, wenn ich mir Ihr Buch so ansehe, dann lächelt ein junger Mann vom Cover, nämlich Sie. Warum soll ich so einem jungen Menschen vertrauen, wenn er vom Alter spricht?
Gute Frage. Ich habe mich mit der Langlebigkeit eigentlich von Anfang an auseinandergesetzt, aus meiner wissenschaftlichen Karriere. Und die Motivation ist eine zum Teil sehr egoistische, subjektive, nämlich in meiner Familie sind Frauen sehr alt geworden. Die Männer haben leider nicht das Schicksal gehabt, irgendwie 100 oder über 100 zu werden. Und das hat mich schon von Anfang an inspiriert, sich mit dieser Fragestellung auseinanderzusetzen. Am Ende des Tages, die Sachen, über die ich schreibe, sind nicht nur Forschungsergebnisse, die ich in meiner 10-, 15-jährigen Wissenschaftskarriere machen konnte, sondern vieles davon ist das Ergebnis vieler Wissenschaftsgruppen, vieler Forscher auf der ganzen Welt. Und meine Aufgabe ist dann nur gewesen, dieses zusammenzufassen beziehungsweise auf eine verständliche Art und Weise den Menschen beizubringen.
Bevor wir jetzt da ins Detail gehen im Buch, möchte ich wissen, welche Hauptbotschaft wollen Sie den Lesern einmal vermitteln und wer ist Ihre Zielgruppe? Die Jungen, die alt werden wollen oder die Alten, die jung bleiben wollen?
Beide. Idealerweise möchte man so früh wie möglich im Alterungsprozess eingreifen und den etwas entschleunigen. Aber am Ende des Tages, die Botschaft, die ich allen geben möchte, ist, dass Langlebigkeit kein Wunder ist, sondern absolut machbar, etwas Machbares ist. Und dass es viele Sachen gibt, die einer selber machen kann, um seine oder ihre Gesundheit bzw. Langlebigkeit zu unterstützen.
Sie haben bei einem Vortrag vor kurzem gesagt, es gibt so Schwellen im Leben eines Menschen. Jetzt sind Sie, das darf man glaube ich sagen, zwischen 30 und 40. Wir schauen schon auf die 50 zurück. Was heißt das? Was bedeutet das eigentlich?
Das, was die Wissenschaft zeigt, ist, dass in verschiedenen Lebensabschnitten unterschiedliche Prozesse im Körper hochgefahren werden bzw. im Fokus stehen. In der ersten Lebensphase, die ungefähr bis 30, 35 dauert, in der wird der Körper aufgebaut. Das heißt, Organe werden gebildet bzw. Zellen vermehren sich. Es findet ein durchaus starkes Wachstum im Körper. Und schon Richtung 25, 30, also wird dieses Wachstum verlangsamt. Das haben wir auch alle erlebt. Irgendwann braucht man nicht die größere Schuhgröße, sondern man bleibt bei derselben Zahl, fast bis am Ende des Lebens. So etwas Ähnliches passiert auch mit anderen Teilen unseres Körpers, mit dem Herzen, mit den Knien. Diese passen sich natürlich schon den Umständen in unserem Körper an und verändern sich über die Zeit, aber diese Wachstumsphase hört zumindest auf, ungefähr mit 30. Und wenn das Wachstum aufhört, fängt dann schon langsam der Abbau des Körpers an. Nämlich ab ungefähr 30 kann man schon gewisse altersbedingte Prozesse im Körper messen. Leider Gottes, also hat man das am meisten bei Motorradunfällen gesehen, weil da eine relativ junge Population dann plötzlich bei der Autopsie am Tisch liegt, wo man dann auch zum Beispiel schon altersbedingte Schäden am Herzmuskeln mit 35, 36 messen kann, beziehungsweise Fibrosis in bestimmten Organen, also Vernarbung sozusagen von dem Gewebe, was dann auch zur Dysfunktion dieser Organe führt. Also bevor schon die ersten klinischen Zeichen da sind, kann man schon diese Alterungsprozesse messen. Und dann Richtung 60, also kommt man dann langsam in die nächste Phase, da beschleunigt sich dieser Abbau, also nicht nur langsamer Abbau zum Beispiel von Muskeln ist vorhanden, sondern auch ein verstärkter Abbau, aber gleichzeitig kommt auch die Antwort des Körpers auf diese progressive Abbauprozesse im Körper. Also gewisse Gene werden dann erst im hohen Alter eingeschaltet bzw. hochgefahren, was die Transkription ablesen dieser Gene betrifft. Und ab 80 aufwärts, diejenigen, die dieses Alter erleben, haben dann noch stärkere Expression dieser Gene, weil der Körper dann versucht, so weit wie möglich mit diesen Alterserscheinungen zu kämpfen bzw. den Körper zu regenerieren. Zum Beispiel Ausschüttung verschiedener Wachstumshormone kommt dann verstärkt vor, also IGF-1 zum Beispiel, das dann schützend wirkt bei den älteren Personen.
Das heißt, ich sollte jetzt verhindern, diese Gene möglichst spät oder möglichst früh aufzubringen?
In dem Körper eines erwachsenen Menschen, solange der Körper gesund ist, sind zum Beispiel Wachstumshormone nichts, was der Körper benötigt. Also das, was in einem erwachsenen Körper wächst, ist meistens ein Tumor, was dann später bösartig werden könnte und zu einer Krebserkrankung führt. Somit haben auch die wissenschaftlichen Ergebnisse zeigen können, dass zum Beispiel Expression von den genannten IGF-1-Gen in dieser frühen Phase des Lebens verstärkt ist. Also da werden Organe aufgebaut, da wächst der Körper. Aber dann in der mittleren Phase des Lebens dieses Protein in der Blutbahn eher unerwünscht ist, beziehungsweise dessen Expression relativ niedrig bleiben sollte. Und erst später im Leben, wenn schon Muskeln stark abgebaut wurden, wenn das Gewebe schon stark degeneriert ist, ist dieses Protein wieder, hat eine positive Wirkung auf die Gesundheit von einem.
Sie haben jetzt öfters erwähnt, den Muskelabbau. Damit ist jetzt nicht nur der Herzmuskel gemeint, sondern generell, dass man Muskelmasse verliert, ab 30, glaube ich schon.
Richtig. Ich erwähne immer wieder die Muskeln und das, was man in der wissenschaftlichen Publikationen immer mehr sieht, ist nämlich diese Betonung, dass die Muskeln nicht nur für Bewegung zuständig sind, sondern auch eines der wichtigsten Stoffwechselorgane in unserem Körper sind. Die bearbeiten Zucker, Proteine, auch teilweise gewisse Fettsäuren. Und das, was daraus entsteht, ist ein Feedback-Loop zu den anderen Organen. Also zum Beispiel durch muskuläre Aktivität wird auch die Neuroplastizität erhöht, also Bildung neuer Nervenzellen bzw. Verstärkung schon existierender Vernetzungen zwischen den Nerven im zentralen, aber auch im peripheren Nervensystem. Somit haben die Muskeln eine riesengroße Rolle bei dem Feintuning von Stoffwechselprozessen in unserem Körper. Mhm.
Wenn man sagt, man wünscht sich ein langes Leben, was meint man damit eigentlich? Weil es gibt ja das potenzielle lange Leben, das bis
130 ungefähr
geht und das sozusagen die Lebensspanne, die ich sozusagen bei einigermaßen guter Gesundheit und fit überleben kann. Wo liegt da der Schwerpunkt der Forschung derzeit, in welchem Bereich?
In der Forschung, zumindest im Englischen, unterscheiden wir zwischen der Lifespan, also wie lange man lebt, und der Healthspan, also wie lange man gesund bleibt. Es ist klar, dass im Forschungsfokus aktuell die Healthspan liegt, also möglichst lange gesund zu leben. Und das, was auch die historischen Daten zeigen, ist nämlich, dass wir sehr erfolgreich waren in der Verlängerung der Lebensspanne bei Menschen. Also in den letzten 100 bis 150 Jahren haben wir es geschafft, die durchschnittliche Lebenserwartung bei Menschen zu verdoppeln. Aber diese ist nicht nur durch die Verlängerung der gesunden Lebensspanne passiert, sondern mit einer übermäßig großen Verlängerung der ungesunden Lebensspanne, die am Ende des Lebens bekommt. Also die Daten vom Anfang des 20. Jahrhunderts zeigen zum Beispiel, dass die Menschen nach schon 1 bis 5 Jahren Krankheit gestorben sind, also zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Und heutzutage überleben wir 10, 20, 30 Jahre auch mit schwerwiegenden Erkrankungen. Und das Ziel der Forschung ist nämlich, diesen letzten Teil zu verkürzen, aber nicht auf die Kosten der Lebensspanne, also länger gesund bleiben.
Ich würde gerne ein bisschen in die auf die molekulare Ebene wechseln. Da betonen Sie im Buch immer wieder die Rolle der Autophagie im Alterungsprozess. Warum ist die so zentral für die Forschung?
Die Autophagie ist ein zellulärer Prozess, der schon einige Jahrzehnte bekannt ist. Also wir haben schon in den 80er diesen Prozess gekannt, aber nicht sehr gut erklären können beziehungsweise nicht sehr gut zuordnen können, was dieser wirklich im Körper ausmacht. Dann Anfang 90er wurde zum ersten Mal erklärt, welche Gene überhaupt und welche Proteine haben überhaupt bei der Autophagie spielen eine Rolle und wie diese ganze Autophagie-Maschinerie funktioniert. Und dafür wurde auch der Nobelpreis vor wenigen Jahren verliehen. Und das, was die Forschung auch seit der Entdeckung der Autophagie-Gene bis dato feststellen konnte, ist nämlich, dass die Autophagie einen zentralen Punkt bei altersbedingten Erkrankungen hat.
Können Sie kurz erklären, was die Autophagie ist?
Ja, die Autophagie ist eine Form von zellulären Recycling. Was dabei passiert, ist nämlich, dass die Zelle meistens aufgrund von einer Energienot, weil keine Nahrung aufgenommen wurde zum Beispiel, also passiert auch beim Fasten, weil Energienot herrscht in der Zelle und Energie für lebenswichtige Prozesse notwendig ist, greift die Zelle auf die vorhandenen Moleküle zu, baut diese ab, Verbrennung von schon vorhandenen Molekülen, um daraus Energie zu gewinnen. Und die Natur hat sich da etwas ganz Schlaues überlegt, nämlich zuerst zu den kaputten, defekten Molekülen zuzugreifen. Diese werden in der Zelle durch die sogenannte Ubiquitinierung markiert. Also die Zelle weiß, welche Moleküle defekt sind, welche gut funktionieren. Und der positive Nebeneffekt von der Autophagie ist nämlich, dass diese defekte Moleküle auch aus dem Zellinneren entfernt werden. So eine Form von, wie nennen wir es oft, Frühjahrsputz in der Zelle und dadurch keine weiteren Schäden durch diese Moleküle entstehen können. Sei es Proteine zum Beispiel, die durch zu starke Glykosylierung zu stark verzuckert sind und somit ihre Funktion nicht richtig erfüllen, oder falsch gefaltete Proteine oder Schäden an den Molekülen, die durch freie Radikale entstehen. Diese werden dann bei der Autophagie entfernt, daraus Energie gewonnen, die Zelle kann weiter gut funktionieren und in weiterer Folge das, was uns Altersforscher und Langlebigkeitsforscher interessiert, ist nämlich dieser Prozess als ein Werkzeug, nenne ich es jetzt mal plakativ, gegen altersbedingte Erkrankungen, in erster Linie neurodegenerative Erkrankungen, Demenz, also Alzheimer, Parkinson, aber auch zum Beispiel bei Erkrankungen von dem Herz-Kreislauf-System oder auch zum Beispiel bei Nierenerkrankungen.
Das heißt, der Zellballast, der sich in der Zelle ansammelt, zum im Laufe der Zeit wird weggeräumt. Und das macht die Zelle jünger, nehme ich mal an.
Richtig, so ist es.
Welche alltäglichen Gewohnheiten empfehlen Sie tatsächlich, um körpereigene Autophagieprozesse zu fördern? Ist es nur das Fasten oder gibt es da noch etwas?
Fasten ist das, was im Fokus der Forschung liegt, beziehungsweise die Lebensgewohnheit oder Lebensstil, der am stärksten die Autophagie aktiviert oder wo die stärkst messbaren Ergebnisse der Aktivierung gemessen wurden. Aber es gibt natürlich auch andere Eingriffe in unserem Lebensstil, die zur Autophagieaktivierung führen können. Einerseits zum Beispiel körperliche Tätigkeit beziehungsweise vor allem Muskelaufbautraining wurde vor wenigen Jahren in einer Studie gezeigt, führt zur Aktivierung der Autophagie. Also da werden die Muskeln schon vorbelastet, müssen sich regenerieren durch den hohen Stress im Gewebe, findet dann auch stärkere Schädigung der Moleküle, die dann abgebaut werden als Antwort darauf. Sonst gibt es auch gewisse Substanzen, die zur Aktivierung der Autophagie führen können. Einerseits Rapamycin, die Substanz, die auch in der Forschung sehr oft verwendet wird, aber klinisch als Immunsuppressor bei Organentransplantationen verwendet wurde und teilweise auch verwendet wird, führt zur Aktivierung der Autophagie. Dann Metformin, ein Medikament, das bei Diabetespatienten verwendet wird, ist auch ein Autophagieaktivator. Spermidin, daran wurde viel in Österreich geforscht und diese Substanz sollte auch zur Aktivierung der Autophagie führen und laut meisten Studien hat auch vorbeugende oder zumindest entschleunigende Wirkung bei gewissen Erkrankungen, laut Studien in den präklinischen Modellen. Und dazu kommen dann zu Substanzen wie zum Beispiel Resveratrol aus dem roten Wein bzw. aus den Weintrauben, das neben seiner antioxidativen Wirkung auch als Autophagieaktivator verwendet wird.
Ja, also was mir immer wieder auffällt, ist, wenn man zuhört alten Menschen, ja, wenn sie erzählen, wie sind sie so alt geworden, diese klassische Frage, da hört man nie etwas von übermäßig Sport oder von besonders gesunder Ernährung. Meistens hört man dann, ja, ich habe mir am Abend immer ein Glas Wein gegönnt oder ich habe eigentlich ein geregeltes Leben gehabt, ja. Also so dieses Geheimnis der Langlebigkeit ist möglicherweise gar nicht so ein Geheimnis oder liegt zumindest nicht vielleicht in den Dingen, die man normalerweise assoziiert. Also ich muss, also sicher ist Intervallfasten wichtig, ne? Bin überzeugt davon. Es ist auch Sport und Bewegung ist natürlich wichtig. Aber wie groß ist der Einfluss dieser Faktoren tatsächlich, um alt zu werden?
Das, was die Daten zeigen, ist nämlich, dass zum Beispiel das Rauchen abzusetzen beziehungsweise Nikotinprodukte zu vermeiden, eines der den stärksten Effekten auf menschliche Gesundheit hat, laut Studien aus den vergangenen Jahren beziehungsweise Analyse der letzten Jahrzehnte. Und tatsächlich ist auch der Lebensstil der Menschen, auch wenn man früher mehr geraucht hat oder mehr Alkohol getrunken hat, trotzdem gesünder gewesen als heutzutage. Also das, was wir in den Daten sehen, ist, dass nämlich progressiv wirklich Menschen weniger und weniger sich bewegen. Unsere Jobs sind mittlerweile im Sitzen, in geschlossenen Räumen, was für die menschliche Biologie eine relativ neue Erscheinung ist. Also nur die letzten 100 Jahre haben wir so arbeiten können, so leben können. Unser Körper ist aber deutlich älter. Die Biologie, die sich etabliert hat, hat sich über Jahrhunderte und Jahrtausende etabliert und diese Anpassung hat noch nicht stattgefunden. Und was man dann auch in diesen Daten sieht, ist plötzlich, also vor 2 Jahren wurde zum Beispiel veröffentlicht, das sind nicht die 10.000 Schritte, die notwendig sind, um bessere Gesundheit zu erreichen am Tag, sondern die 5.000 Schritte reichen auch schon aus, um die Mortalitätsrisiko bei Personen zu senken. Das wurde dann gefeiert, weil plötzlich müssen wir gar nicht so viel gehen, wie wir uns gedacht haben. Aber eigentlich, was mit diesen Daten gemessen wurde, ist nämlich, wie wenig sich die Menschen bewegen. Dass sogar auch schon 5.000 Schritte und laut einer Studie aus dem letzten Jahr sogar 3.000 Schritte schon fördernd auf die Gesundheit der Menschen wirken. Das heißt, Basis ist schon so tief, dass wir diese Interventionen in unser Leben bewusst bringen müssen, um länger gesund zu leben.
Das heißt, wenn das Ziel 3.000 Schritte sind, kann man sich vorstellen, wie wenig Bewegung wirklich da ist im Mittelmaß. Ja, und vor allem, wenn man, wie wir jetzt gehört haben, wenn man eine Frau ist, dann sind diese 3.000 Schritte vielleicht so viel, wie wenn ein Mann, also doppelt so viel.
Ja, also ist das so? Können Sie diese neuen Fakten bestätigen, dass Frauen weniger machen müssen als Männer aufgrund ihrer Forschungen?
Das haben wir uns nicht angesehen, aber die Studie habe ich vor wenigen Tagen, so wie Sie auch, gelesen und grundsätzlich sind diese Daten relativ überzeugend. Also es war eine sehr große Kohorte, 400.000 Menschen, wenn ich mich richtig erinnere, und was wir da in den Daten sehen, ist nämlich auch bei, nicht nur bei diesen 300 Minuten pro Woche einen stärkeren Effekt bei der weiblichen Population, sondern auch bei weniger und auch mehr Bewegung haben Frauen einen stärkeren Effekt auf ihre Biologie gehabt durch die körperliche Aktivität wie die Männer.
Als Laie könnte man ja dann sagen, okay, das ist auch vielleicht der Grund, warum Frauen durchschnittlich länger leben als Männer, oder gibt es da noch andere?
Es gibt sicher andere Gründe auch. Eines davon ist auch der hormonellen Natur. Wir wissen auch, dass Testosteron zum Beispiel so gut es ist, trotzdem in gewissen Formen auch als Pro-Aging-Signal im Körper wahrgenommen wird. Also Testosteron-Levels sollten auch bei einem Mann reguliert werden, wobei also sehr wenige sehen die negativen Seiten von Testosteron, weil es wird oft auch in Fitnesszentren als Muskelbooster verwendet. Dann, was auch der Fall...
Was heißt, Sie empfehlen Testosteron zu sehen, Testosterongabe oder eher nicht?
Eher nicht. Oder ganz klar nicht. Mhm. Aber was man auch oft in den Studien sieht, ist, dass Frauen generell eine gesündere Lebensweise haben, also mehr Obst und Gemüse essen, und wir können es nicht so oft wiederholen, dass 5 Portionen Obst und Gemüse pro Tag eingenommen werden sollten, und diese, also da sprechen wir nicht von einem Stück Salat in unserem Burger, sondern eine Portion Gemüse ist schon was Ordentliches. Und auch zum Beispiel, dass die Frauen generell gesundere Lebensweise haben, zum Beispiel öfters Sonnencreme verwenden, beziehungsweise auch schauen, gesunderen Schlaf zu haben, Meditation und Ähnliches.
Aber wenn man sozusagen Männer wieder ein riskanterer Lebensstil nachgesagt, ja, beginnt beim Alkohol und bei anderen Dingen. Ließe man das außer Acht, hätten aber Frauen, Männer grundsätzlich die gleichen Voraussetzungen, um ein ähnliches Alter zu erreichen, oder?
Auch da gibt es Gender- oder Sexunterschiede. Also bei den Frauen ist die regenerative Kraft des Körpers, nennen wir es jetzt so, stärker als bei einem Mann. Und das, was wir zum Beispiel sehen, ist, dass Frauen oft deutlich geringeres Risiko für gerade Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben als Männer bis zur Menopause. Und ab der Menopause sieht man dann eine deutliche Beschleunigung bei den Frauen, bis sie dann irgendwann auch die Männer überholen. Also das, woran das ganz genau liegt, also genauen molekularen Prozesse haben wir noch nicht zur Gänze erklärt, aber ein großer Teil davon ist hormonell gesteuert. Und zum Beispiel eine Schwangerschaft bei einer Frau führt auch zu einer Verjüngung des Körpers, nämlich durch die Wachstumshormone beziehungsweise durch den Austausch bestimmter Moleküle zwischen der Mutter und des Kindes wird auch das Gewebe der Mutter regeneriert.
Das heißt, aber neben diesen Gender-Faktoren gibt es ja dann noch genetische Faktoren. Man hat immer gesagt, du wirst ungefähr so alt wie deine Großeltern und deine Eltern. Wie schaut es denn damit aus? Ist das tatsächlich, kann man das stützen mit Forschungsergebnissen?
Genetik spielt schon eine Rolle bei der Langlebigkeit und beim Altern, allerdings gar nicht so eine große Rolle, wie man sich vorher gedacht hat. In den 50er Jahren wurde die DNK-Struktur in Cambridge durch Watson and Crick und Miss Francis aufgeklärt. Und was wir dann als Wissenschaftscommunity gemacht haben, ist nämlich, sich auf die Genetik zu stürzen, weil jetzt wissen wir, dass es gibt, jetzt wissen wir, wie sie aussehen, die müssen für alles verantwortlich sein. Denselben Fehler haben wir auch damals gemacht, als wir verstanden haben, dass Infektionen durch Mikroorganismen stattfinden. Die Genetik hat einiges erklären können, aber nicht alles. Und das, was die Studien mit Zwillingen vor allem zeigen, ist, dass neben der Genetik Lebensstil eigentlich eine riesengroße Rolle spielt, nämlich manche Studien behaupten 25% ist es die Genetik und dann 3/4 der Lebensstil. Die anderen Studien 4-9% behaupten ist die Genetik, die mehr als 90% Lebensstil. Die genaue Zahl ist schwer zu bestimmen, muss man auch sagen, und ist vielleicht auch nicht in allen Populationen gleich. Aber das, was konsequent gezeigt wurde, ist nämlich, dass es immer mehr auf unseren Lebensstil ankommt, mehr als die Genetik selbst.
Sie schreiben, dass es ungefähr 370 Gene gibt, die für Langlebigkeit ja etwas damit zu tun haben, sagen wir es mal vorsichtig. Was ist das Besondere an diesen Genen? Sind es, es gibt ja kein Gen, sag so, wenn das angeschalten ist, dann wirst du 130, sondern das sind ja Krankheitsgene vielleicht. Also indirekt sozusagen Langlebigkeitsgene, ja. Kann man das so verstehen?
Viele Gene haben mit der Langlebigkeit zu tun. Nur diese 300, wenn ich mich richtig erinnere, 72 Gene sind diejenigen, die kohortenübergreifend immer vorkommen als diejenigen, die mit der Langlebigkeit zu tun haben. Viele davon sind in den üblichen Stoffwechseln und zellulären Prozessen zu finden, die wir in der Langlebigkeitsforschung schon seit Jahrzehnten untersuchen, nämlich zum Beispiel Energiestoffwechsel, so wie die Zelle Energie produziert, wie sie mit verschiedenen Kofaktoren in der Zelle umgeht, dann der mitochondrielle Aufbau bzw. Biogenesis und dann wieder Abbau, also die Zellkraftwerke, wie sie produziert werden, wie lange sie gesund bleiben und wann sie dann aus der Zelle entfernt werden, Umgang mit dem zellulären Stress bzw. freien Radikalen, also antioxidative Maschinerie in der Zelle, spielt auch eine Rolle. Also diese Aspekte sind und noch viele andere sind dann unter diesen Genen zu finden. Und diese können auch zum Beispiel moduliert werden durch verschiedene Substanzen, Ernährungsweisen, körperliche Aktivität, beziehungsweise haben auch zum Beispiel mit unserem Schlaf viel zu tun, beziehungsweise fehlenden Aktivität oder nicht tief genug Schlaf.
Jetzt haben wir viel über Gene gesprochen und Lebensmittel und so weiter. Welche Rolle spielt die Psyche bei der Alterung? Gibt es mentale Praktiken, die Langlebigkeit fördern?
Ja, also die gerade Meditation beziehungsweise auch einen Sinn im Leben zu finden, das sind die zwei Sachen, die oft in der Literatur gezeigt werden, mit der Langlebigkeit zusammenzuhängen. Zum Beispiel bei der Meditation sehen wir es recht oft, dass gerade meditative Praxen auch den Herzpuls reduzieren beziehungsweise auch eine wechselwirkende Aktivierung von Sympathikus und Parasympathikus erlauben und diese Schwankungen zwischen den zwei Systemen, autonomen Systemen in unserem Körper auch unsere Organe, ich nenne sie jetzt wieder plakativ, entlasten, aber auch eine physiologische Rolle für unseren Körper haben.
Das heißt, ein Hobby, das ich mit Leidenschaft betreibe oder hilft, wie schaut's aus mit Glauben?
Die Religion hat tatsächlich einen Zusammenhang mit der Langlebigkeit, nämlich was die Studien zeigen, ist, dass die gläubigen Menschen länger leben. Woran das genau liegt, also welche Aspekte der Langlebigkeit dadurch zustande kommen, ist, dass die Ruhe bzw. die psychische Gesundheit, die dadurch dann zustande kommt, ist es wirklich etwas anderes, was da zum längeren Leben führt, wurde noch nicht zur Gänze erklärt. Aber Religion ist tatsächlich etwas, was die Menschen unterstützt, egal welche.
Wie negativ ist eigentlich, und ich meine, das ist ein Kalauer, aber wie negativ ist unser gehetzter Lebensstil? Ja, weil diese Tipps, geht doch meditieren, scheitert ein bisschen an der Lebenspraxis. Ne? Wie negativ ist der Einfluss?
In Österreich hat man es relativ leicht, man muss nur einen Berg raufgehen, da hat man auch schon meditiert. Obwohl etwas anstrengender als zu Hause sitzen. Aber ja,
und man hat die Bewegung.
Man hat die Bewegung, ja. Und dann kriegt man auch ein Semmelhof am Berg und ein Bierchen.
Aber das ist ein bisschen entspannt sehen auch, ja, was das angeht. Ja.
Genau, also grundsätzlich, ja, unser Lebensstil ist nicht unbedingt perfekt für die Langlebigkeit durchgedacht. Und das ist auch das, was ich vielen mitgeben möchte, nämlich wir können schon gewisse Sachen tun, damit wir unsere Gesundheit schonen und dadurch auch länger gesund bleiben. Am Ende des Tages ein perfektes, gesundes Leben ist schwer zu führen und ich würde mich sogar trauen zu sagen, ist auch nicht wirklich sinnvoll und nicht wirklich lustig. Wir haben das Beispiel von dem Brian Johnson, der angeblich über 2 Millionen US-Dollar pro Jahr für seine Langlebigkeitsroutine ausgibt. Und tatsächlich schafft er es auch, Alterungsprozesse zu entschleunigen oder sogar rückwirkend zu machen. Aber er ist den ganzen Tag lang mit seiner Langlebigkeit beschäftigt und arbeitet 10 Jahre daran, um extra 10 Jahre zu gewinnen. Wie sinnvoll das ist, kann jeder für sich selbst entscheiden. Aber ob es wirklich notwendig ist, ich glaube ja nicht.
Wie schaut es überhaupt aus mit Geld in der Langlebigkeitsforschung? Gibt es da Geld? Wie gut funktioniert die Forschung? Wie gut ist man da global vernetzt? Gibt es da auch Unterschiede in der Forschung, sagen wir mal in Europa und in Asien? Also wie kann man sich das überhaupt vorstellen?
Sehr gute Frage. Geld gibt es immer mehr und mehr, aber nie genug. So wie bei allen anderen Sachen. Langlebigkeitsforschung vor 10, 20 Jahren war nicht sehr sexy, war nicht sehr attraktiv. Heutzutage sehen wir schon große Unternehmen, große Firmen in diese Ecken zu rücken, also von Google bis zu Amazon bis zu Oracle. Viele davon investieren in Langlebigkeit und auch große Pharmakonzerne, ist auch klar. Und Versicherungen natürlich auch. Es gibt auch Initiativen in bestimmten Ländern, zum Beispiel Singapur hat eine sehr große Initiative für Langlebigkeit etabliert, die auch auf das gesamte staatliche Gesundheitssystem zielt. Also da haben wir ein Beispiel von staatlich gut unterstützten Langlebigkeitspraxis und Forschung. Wir sind aber immer noch sehr weit entfernt, diesen Prozess zu Gänze zu verstehen, so wie es immer in der Forschung ist. Die Community ist sehr gut vernetzt. Es gibt verschiedene Konferenzen, die einen stärkeren wissenschaftlichen oder technologischen Charakter haben oder generell Communities sind. Biohacking zum Beispiel ist ein großes Thema, das schon seit Jahrzehnten sehr präsent ist in dieser Ecke. Wie sinnvoll ist es aus der Sicht der Wissenschaft, können wir noch schwer sagen, weil da vieles auf eigene Hand gemacht wird und nicht unbedingt laut Evidenz und unter strengen Laborbedingungen. Aber eine Zusammenarbeit bzw. Kommunikation von der Biohackers-Community und Wissenschaftler hat schon zu sehr interessanten Erkenntnissen geführt und hat auch die Forschung deutlich unterstützt. Somit, also ich sehe eine helle Zukunft, was das betrifft. Diese ist eine multidisziplinäre. Wir sprechen da auch von künstlicher Intelligenz, von neuen biomechanischen Systemen, von neuen Medikamenten, die aufgrund dieser Erkenntnisse entwickelt werden und hoffentlich auch mehr Wissen, dass wir uns alle aneignen können, damit wir länger gesund bleiben können.
Und forschen wir im Westen anders, also Europäer und die USA anders als die Asiaten, wo ja die asiatische Bevölkerung per se in Japan und China eher älter wird?
Was die Forschung betrifft, würde ich stärkere Unterschiede gerade zwischen den USA und Europa sehen, als wirklich im Vergleich zu dem, was ich bisher in Asien gesehen habe. Zum Beispiel die Amerikaner schauen mehr auf die eher die Fiction von Science und Fiction, die sie im Titel von dem Podcast haben. Die Europäer sind da eher von der Ethik und von der Wissenschaft getrieben, versuchen ein bisschen, ich nenne es jetzt down to earth sein. Welches besser ist, werden wir sehen. Also viele großen Entdeckungen kamen trotzdem aus dieser Fiktion getriebenen Forschung. In Asien sieht man zum Beispiel, also im Mittleren Osten, sehr schnelle Adoption von neuen Technologien. Also wenn wir uns zum Beispiel die Gesundheitssysteme in Saudi-Arabien, in Vereinigten Arabischen Emiraten ansehen, das sind sehr gut etablierte Datensysteme, sehr gute Unterstützung bei medizinischen Entscheidungen in den Spitälern, die durch künstliche Intelligenz auch ermöglicht werden. Und was genau in China passiert, wissen wir auch nicht ganz genau, aber da ist auch anzunehmen, dass einiges passiert, was durchaus ein wissenschaftlicher Fortschritt sein könnte und das wir noch nicht bei uns etabliert haben.
Also wenn ich jetzt eine Sache richtig machen möchte, ja, ich möchte mich jetzt nicht zum Sklaven meiner Lebenszeit machen, ich möchte auch nicht ständig dran denken. Aber wenn Sie einen Ratschlag hätten für mich oder für die Hörer, welcher wäre das, um das Leben länger, gesünder zu gestalten?
Das hängt immer von der Person ab. Also was einem am leichtesten fällt, würde ich sagen, aber ich bin in den letzten Jahren ein riesengroßer Fan von regelmäßiger Bewegung geworden, weil mir dann so bewusst geworden ist, wie wenig sich die Menschen wirklich im Alltag bewegen. Und gerade heute wurde eine Studie zu den Weekend Warriors, wie sie genannt werden, veröffentlicht, nämlich die Menschen, die einmal oder zweimal zum Fitnesszentrum gehen und aber dann Rest der Woche gar nichts machen. Und bei denen konnte man auch sehen, dass wenn sie übergewichtig sind, sie tatsächlich auch abnehmen können. Nicht so gleich gut wie diejenigen, die fünfmal die Woche sportliche Aktivität integrieren. Nichtsdestotrotz auch unregelmäßige Bewegung, unregelmäßiges Training ist gesund für einen. Aber die Regelmäßigkeit ist das, was wirklich unseren Körper kontinuierlich unterstützt und was für die Langlebigkeit vieles bedeutet.
Vielen Dank.
Danke für Ihre Zeit.
Danke sehr.
Slaven Stekovic präsentiert sein neues Sachbuch Jung bleiben, alt werden am 11. April in der Buchhandlung Moser in Graz. Erschienen ist der Titel bei Überreuter.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.
Dieser Podcast wurde mit einem Sponsoring der Danube Private University unterstützt.